Meine Lieben, seid mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Reicht es, einen Puls zu haben, einen messbaren Puls zu haben, schon dazu, dass man lebt? Das ist die Frage des heutigen Podcasts und des morgigen Sonntags. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel. Also, reicht das? Also rein medizinisch nicht, interessanterweise. Es ist, wenn man sich das anschaut, und die meisten Laien glauben, also bin ich ja auch medizinischer Laie, dass das also so einfach völlig klar ist, Leben, Tod, Pasch, der Arzt kommt, stellt den Totenschein aus, erklärt für tot. So ist das nicht. Schon in der Antike hat es offenkundig immer wieder Fälle gegeben, wo der Opa ein kleines Nachmittagsschläfchen gemacht hat und man hat ihn dann gerne mal beerdigt, weil ein unnützer Esser weniger. Und bereits ganz, ganz frühe Ärzte der griechischen und auch teilweise lateinischen Antike beschäftigen sich mit der Fragestellung, wie man denn einen Tod überhaupt feststellt, das heißt den Unterschied zwischen Leben und Tod. Da gab es jetzt also natürlich Pulsmessen, wenn der ganz, ganz flach ist, sonst draufkommen, kann man sie täschen. Einen Spiegel oder eine metallische Oberfläche vor die Atemwege halten, ob es beschlägt. Auch das hat nicht gereicht. Deswegen sind die allerersten Todesdefinitionen bereits sehr, sehr viel komplexer. Also zum Beispiel die Verfärbung der Haut, ganz spezielles Totenblässe. Also die gibt's wirklich. Das spitz hervortreten der Nase und dann natürlich das Auftreten der Totenflecken. Aber offenkundig ist es auch für Ärzte nicht so einfach, den Tod wirklich festzustellen. Heutzutage ist natürlich noch viel, viel, viel komplizierter aus dem einfachen Grund, weil du kannst natürlich mit einer Herz-Lungen-Maschine zunächst einmal so ziemlich alles ausgleichen. Und es ist ja so, dass zum Beispiel bei Herztransplantationen oder so wird ja das Herz richtig gehend obdraht, dann wird das neu eingesetzt und das wird wieder gestartet. Also da gibt es ziemlich lange Zeit, wo die Person nicht einmal ein Herz hat. Es würde aber keiner jetzt auf die Idee kommen, den armen Menschen deswegen gleich einmal für tot zu erklären, weil da ist ein ganzes Team ringsherum gerade dabei, dem ein neues Herz einzupflanzen. Niemand würde sagen, der ist tot, obwohl er rein theoretisch tot ist. Das heißt, Tod und Leben ist sogar im medizinischen Bereich eine Definitionsfrage. Soweit ich weiß, ist es zum Beispiel so, dass wenn jemand an dieser Herz-Lungen-Maschine hängt und an irgendwo, so weiß ich wo, künstliche Niere und allem Zeugs, was du halt auf einer hochtechnisierten Intensivstation hast, schlussendlich es nur so ist, ich glaube, es sind 6 Stunden, muss das EEG, also das Hirnstrombild, eine Nulllinie zeigen. Das ist alles, meine Lieben, nicht so einfach. Und in der Tat gibt es dort ganz wilde Auseinandersetzungen, jemanden für tot zu erklären, weil man ja manchmal Organe haben will oder Organbestandteile haben will. Und sozusagen, je frischer die Leiche ist, desto frischer sind die Organe, lassen sie leichter verpflanzen, helfen dem anderen besser. Aber es ist halt schon günstig, dass der Mensch vorher tot ist, bevor man ausräumt. Also, Leben und Tod. Nun, Tagebuch eines Pfarrers, es geht logischerweise nicht so sehr um die Fragestellung von Leben und Tod im Medizinischen. Dazu bin ich auch nicht qualifiziert, das sind nur so Dinge, die ich einfach weiß, die ich aufgeschnappt habe. Es geht offenkundig darum, dass körperliche Funktionen alleine noch nicht reichen, jemanden für lebendig zu erklären. Und das ist ja eine ganz spannende Definition, die ich jetzt gemacht habe. Normalerweise sagen wir, jemand für tot zu erklären, und ich sage jetzt aber, jemanden für lebendig zu erklären. Und der entscheidende Punkt bei der ganzen Sache ist, das müssen Sie für sich selbst tun. Ob Sie leben oder tot sind, ist eine ganz wesentliche Fragestellung, die können nur Sie selbst beantworten. Wir haben diesen gigantischen Luxus, das möchte ich jetzt einmal festhalten. Es gibt genug Menschen auf dieser Welt, die Definition, dass sie leben, eine sehr einfache ist, nämlich wenn sie was zum Essen kriegen heute noch, weil sonst wird es aus sein. Bitte jemand, es ist fast ein Spendenaufruf, also was sie dort abspielt mit 400.000 Kindern, die vom Hungertod bedroht sind, da ist es ganz klar. Ja, also da merkst du ganz klar, dass Leben und Tod primär damit zusammenhängt, dass es jemanden gibt, der sich um einen kümmert und was hat. Und jetzt kommen wir in die wirkliche theologische Ebene hinein. Erstens mal funktioniert Leben offenkundig so, dass sich uns Menschen in irgendeiner Art und Weise zuwenden. Seien Sie jetzt ein Kind im Jemen am Verhungern, dass irgendwer daherkommt und zum Beispiel eine Spende von UNICEF, dem Kinderhilfswerk der UNO, die ist dort sehr, sehr aktiv und wirklich verlässlich, irgend so ein Backel vorbeibringt und das Kind kriegt was zum Essen. Unser Leben ist keine Definition auf der Ebene des Medizinischen. Lebe ich, ja, Puls habe ich, atmen tue ich auch, sonst könnte ich jetzt nicht sprechen. Also auch ich kann sagen, ich lebe dann, weil ich heute auch wieder ein entzückendes Gespräch hatte, eigentlich zwei, also voller Freude, Zuwendung und so weiter und so fort. Das hat unglaublich gut getan. Da fühlt man sich lebendig. Wenn man mit netten Menschen zusammen ist und von denen was bekommt und denen was gibt, sie merken, also Leben ist eine Definition, keine statische, sondern etwas im Austausch. Wenn ich was tue, dann ist da wer, der reagiert drauf, gibt mir was und so weiter und so fort. Das ist die erste Definition des Lebens, des echten Lebens, dass ich da Leute habe. Jetzt ist natürlich die nächste Frage, okay, ich nehme es zwar an, dass das relativ selten unter meinen Zuhörern sein will. Nehmen wir an, Sie sind irgendein Mafia-Boss, ja, und haben schon Kauen und 30 Leute umbringen lassen und verkaufen irrsinnige Massen von Rauschgift an Leute, wo dann wieder irrsinnig viele Leute sterben und wo weiß ich was. Da haben Sie natürlich auch Leute. Sie haben Kunden, Sie haben so Leute, die für Sie irgendwas über die Grenze schmuggeln und irgendwen, der das abwiegt und die Reinheit prüft und so. Das ist ja eine ganze Industrie, die jetzt da dahinter steht. Also eigentlich haben Sie dann auch Leute. Kann man jetzt sagen, als jemand, der schon was weiß ich wie viele Leute umgebracht hat und bereit ist, jemand anderen umzubringen, damit er sein Geschäft im Laufen hat, in dem Fall halt Rauschgift zum Beispiel, kann man sagen, dass der lebt? Und jetzt kommt die theologische, christliche Antwort, na, sicher nicht. Wer sein Leben damit verbringt, anderen das Leben zu versauen, entweder bringt den gleich um, lässt den umbringen oder verkauft halt Rauschgift, das dann langfristig wen umbringt. Nein, dieser Mensch lebt in der christlichen Definition nicht. Die Antwort ist eigentlich eine ganz einfache. Wann leben Sie? Sie leben dann, wenn Sie eine Zuwendung haben zu Menschen, die denen das Leben verbessern. Wenn Sie für das Leben eintreten, und zwar nicht nur für das Leben, das Ihnen gerade taugt, weil das ist nämlich eines der größten Probleme, also zum Beispiel abhängige Menschen. Ja, das ist ein ganz großes, auch kirchliches, furchtbares Thema. Wir haben sie doch alle immer sehr gerne, sehr brav und unterwürfig. Und für die kann man dann was tun und deswegen helfen wir auch so gerne, weil wir uns dann besser fühlen. Sondern wenn man jeden Menschen damit begegnet, dass man sagt, ja, ich trete radikal für das Leben ein. Radikal heißt auch dann, wenn es mir unangenehm ist. Das kann auch bedeuten, das wichtigste Eintreten fürs Leben ist schlicht und ergreifend das Nein. Es ist nicht nur die Freude, sondern es ist ganz einfach was anderes. Manchmal muss man Nein sagen, anders geht das nicht, weil sonst Leben in Gefahr kommt. Das ist eh völlig klar. Also Sie kennen nicht ein Kind, was weiß ich, jetzt da in die Traun springen lassen oder noch viel Ärger in die Ischl und das wird dann da über die Wehre drüber geschwemmt und dann hinterm Wehr da hinuntergezogen und so weiter und so fort. Das kennen Sie nicht. Eintreten fürs Leben bedeutet auch ein Nein, aber es bedeutet zunächst einmal etwas ganz anderes, nämlich die Freude am Leben. Sie leben dann, wenn Sie sich des Lebens erfreuen, Ihres eigenen Lebens und anderen Lebens. Und es jemandem gönnen, dass er ihm gut geht oder ihr gut geht, dann sind wir im Leben. Und das ist unendlich christlich wichtig aus dem einfachen Grund, weil, morgen ist ein Predigtext aus dem Epheserbrief, da geht es immer darum, in der Vergangenheitsform, Christus hat uns errettet. Christus hat uns Auferstehung gegeben. Postfaktum heißt es, also wir leben nach dem Faktum der Auferstehung. Wir leben danach, wir wissen es und wir haben selbst schon Leben geschenkt bekommen. Und dieses Leben, das man geschenkt bekommen hat, das muss man leben, weil sonst ist man tot. Und wenn Sie sich Ihres Lebens erfreuen, wenn Sie sich vielleicht sogar, und das wäre ganz, ganz, ganz toll, ihres Glaubens erfreuen, wenn sie ein fröhlicher Mensch sind, der zulässt und auf der Seite des Lebens steht, genau dann, haargenau dann, leben sie. Einen gesegneten Abend und einen wunderschönen Sonntag.